Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute zu Gast ist Hilal Wirit. Sie ist Diplompädagogin sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Expertin für Familienthemen und ich würde sagen Psychologie-Influencerin. Sie hat eine eigene Praxis, bereits einen sehr erfolgreichen Ratgeber geschrieben und zusammen mit dem Kids-Doc Vitor Gattinio auch schon zwei Kinderbücher. Darin vereinen sie humanmedizinisches und psychologisches Wissen auf kindgerechte Weise. Ihr neues Buch heißt Das Geheimnis Kuddelmuddel und behandelt ein Thema, das enorm wichtig auch im Kinderschutz ist. Was sind Geheimnisse? Gibt es überhaupt gute Geheimnisse? Und wie gehen wir in der Familie und auch außerhalb mit Geheimnissen um? Und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo Hilal.
Hallo und einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar Kinderschutz. Und stimmt, die Kinderbücher, genau, die haben wir ja geschrieben, weil wir immer so einen Bedarf sehen, dass die ganz, ganz wichtigen Infos, die wir Erwachsenen immer zusammen so ein bisschen besprechen oder über die wir Bescheid wissen, dass die auch da ankommen, wo sie wirklich sein sollten, und zwar bei den Kindern direkt. Und vielleicht auch bei Menschen, die mit Kindern arbeiten, also bei pädagogischem Fachpersonal. Und ich bin sehr, sehr happy, dass uns das gelungen ist mittlerweile mit den Kinderbüchern, dass ganz viele Menschen das anfragen, sich das durchlesen. Und ja, genau.
Ja, das Thema Geheimnisse hatte ich gar noch nicht so auf dem Schirm tatsächlich, als ich jetzt dein Buch gelesen hatte. Aber mir ist dann aufgefallen, schon ein bisschen, weil ich schreibe ja Bücher und ich darf sehr weit vorher, weiß ich schon worüber, aber darf es noch nicht öffentlich machen. Und dann hat mein Sohn, der das oft mitbekommt, sagt immer, das ist ein Geheimnis, das darf ich noch nicht erzählen. Und dann fällt ihm das wahnsinnig schwer. Aber wir kommen dann sicher drauf, ne? Ist das jetzt nicht, wie gehen wir damit um? Und da dachte ich, dass, da ist es schon Thema, dass es für ihn wahnsinnig schwer ist, dass er das niemandem erzählen darf. Genau. Und mit wem darf ich reden? Dem Papa darf ich es erzählen? Darf ich es noch jemandem erzählen? So. Und es fällt ja mir auch wahnsinnig schwer, da nicht drüber zu reden. Und es ist ja was Schönes eigentlich, ne? Ja. Genau. Und da kam dann das Thema Geheimnisse tatsächlich bei uns jetzt aktuell auf.
Und ich denke, Geheimnisse begleiten die Kinder immer, also im Alltag, die sind dabei, und wir sind es gewohnt, einfach das Wort Geheimnisse zu benutzen, weil wir einfach damit so aufgewachsen sind, also wir kennen es nicht anders, und du sagst es schon mit einem Lächeln, ich freue mich drauf, mein Kind freut sich drauf, aber dann ist da so eine gewisse Vorfreude, und im Buch haben wir das eigentlich nach langer, langer Überlegung, auch aus meiner praktischen Tätigkeit, wie auch Vitor natürlich, haben wir gesagt, das Wort Geheimnisse, das passt da so nicht wirklich hin. Geheimnisse haben nochmal so einen Beigeschmack. Und wie könnte man das denn irgendwie unterscheiden? Und natürlich ist es nicht so, dass wir das Rad neu erfunden haben. Das gibt es aus dem englischsprachigen Raum schon. Die nutzen das schon ziemlich lange, dass sie einfach Geheimnisse, Überraschungen und Privatsphäre unterscheiden. Also diese drei Bereiche. Und das haben wir uns dann auch, das fanden wir sinnvoller. Weil ich habe das häufig gelesen, gute Geheimnisse, schlechte Geheimnisse. Wie soll denn ein Kind überhaupt unterscheiden? Es gibt super viele Sachen, die fühlen sich am Anfang erstmal relativ normal und gut an, bis man dann merkt, okay, aber das kann wirklich zum Teil Jahre dauern. Ich habe Kinder, die dann wirklich nach einer ganzen Weile erst sagen, ich habe gar kein Wissen gehabt, dass das, was ich dann für mich behalten sollte, eigentlich gar nicht okay ist. Und so ist es auch im Buch aufgebaut, dass da gibt es ja diesen Hauptprotagonisten, den Karim. Und Karim wird ja von Max sozusagen erpresst. Er sagt, hier, du gibst mir jeden Tag dein Pausenbrot, ich brauche das. Und Karim macht das einfach eine ganze Weile. Und erst als wir als Hologramme auftauchen, also Vitor und ich, und über das Thema Geheimnisse sprechen, Geheimnisse, Überraschung, Privatsphäre, sagt Karim, oh, ich glaube, ich habe auch ein Geheimnis. Und so geht's vielen, vielen Kindern. Und ich dachte mir, wenn wir diese Unterscheidung gut hinbekommen, wenn zum Beispiel Kindergärten, ne, Erzieher, Erzieherinnen damit arbeiten, das so unterscheiden, vielleicht die Arbeitsblätter im Buch mit den Kindern bearbeiten oder in den Grundschulen, kann das sein, dass dieses Wissen dazu führt, dass einige Kinder vielleicht auch in diese Richtung, dass es ihnen einfällt und dass es ihnen auffällt, dass das eigentlich, was da passiert, dass man es weitererzählen darf, dass man sich Unterstützung, Hilfe suchen kann. Und zwar bei Menschen, die natürlich sichere Personen sind. Und das ist ja auch ein Thema im Buch. Also wir unterscheiden zwischen Geheimnissen, Überraschung, Privatsphäre und gleichzeitig aber auch, was machen wir, wenn wir dann ein Geheimnis haben? Dann gibt es sichere und unsichere Personen. Ne? Was sind das, was, welche Eigenschaften haben sichere Personen? Welche Eigenschaften haben unsichere Personen? Das führen wir so im Buch auf, aber auch in den Arbeitsblättern, damit die Kinder so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Zum Beispiel hatte ich schon mal einen Fall, da gab es einen ganz, ganz lieben Hausmeister. Also so wurde er mir zumindest, so wurde es mir erzählt. Dieser Hausmeister an der Schule, der war mit den ganzen, vor allem Jugendlichen, sehr, sehr eng. Und man hat dann immer gesagt, boah, der ist mir, ne, der macht alles für uns und nachmittags, auch wenn wir da sind und so weiter, der schließt uns mal einen Raum auf. Und sogar Jugendliche sind manchmal, können das vielleicht nicht so reflektieren, dass es vielleicht Grooming ist, dass er sich so langsam und sicher so seinen Weg anbahnt. Und ne, das sind manipulative Menschen, die dann zum Beispiel das so für sich nutzen. Und eigentlich würde ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie 10 Leute aus der Schule befrage, würden sie mir sagen, das ist eine sichere Person. Aber wenn sie dann unser Buch lesen würden, die Eigenschaften oder die Arbeitsblätter, würden sie sagen, stimmt, der hat zu mir gesagt, du bist nur, weißt du was, ich glaube, nur ich verstehe dich. Und ich bin ja immer für dich da oder ich bin immer für euch da. Macht euch gar keine Sorgen. Und da gab es auch schon manipulative Menschen. Wir nehmen jetzt dieses fiktive Beispiel von dem Hausmeister. Das war natürlich ein bisschen anders noch. Und da ging es darum, dass wir dann gesagt haben, da ging es um Übergriffe und auch eine Jugendliche konnte sich davon nicht so distanzieren und sagen, oh, da ist mir was passiert, weil es einfach sehr positiv sich angefühlt hat. Die meisten Eltern denken nämlich, wenn was Negatives passiert, kommt mein Kind sofort zu mir. So ist das nun mal nicht. Manipulative Menschen kennen sozusagen ihre Strategien, bauen langsam Vertrauen auf. Und da finde ich es wichtig, dass Kinder relativ früh so ein bisschen beigebracht wird, wer sind denn so sichere Personen und wie kann man auch unsichere Personen entlarven, zum Beispiel, geben mir Geschenke, ohne dass die Eltern das wissen dürfen. Und andersrum, ich meine, Kinderschutz, es gibt auch Kinder, die zu Hause Geheimnisse haben und das dann vielleicht, ne, möglicherweise, die Dunkelziffer ist so erschreckend groß. Und wir wissen, dass viele Kinder sich nicht anvertrauen. Und wenn aber ein Kind von diesen tausend, abertausend Kindern sich irgendwie bei den Erziehern, Erzieherinnen oder in der Schule irgendwie sich doch öffnen und sagen, hier, meine Mutter oder mein Vater oder mein Onkel, das ist, glaube ich, keine sichere Person, das ist eine unsichere Person. Dann kann natürlich darauf reagiert werden, wenn das pädagogische Fachpersonal sich das auch zutraut. Und daher haben wir das so ein bisschen aufgebaut, dass man wirklich hier im Buch sieht, Karim merkt es eine ganze Weile gar nicht. Ihm geht's nicht gut, aber er merkt gar nicht, was mit ihm passiert. Erst als dieses Wissen kommt und diese Aufklärung, merkt er, oh, ich habe eine Stimme, ich darf diese Stimme einsetzen, meine Grenzen werden überschritten, ich möchte das nicht. Und ich darf mir Unterstützung holen. Karim hat jetzt gute Freunde im Buch, ne, und die guten Freunde unterstützen ihn ja auch. Und daher haben wir das so ein bisschen so aufgebaut, dass es auch die Kinder nicht ängstigt, weil ich finde, es gibt ganz viele Bücher auch, zumindest geht es meinen Kindern so. Wir haben ja eine ganz große Bibliothek zu Hause mit ganz vielen Kinderbüchern und wenn es um Kinderschutz geht, gibt es einige, das wollen meine Kinder dann nicht mehr nach dem zweiten Mal lesen, weil sie sagen, ne, irgendwie ist da überhaupt gar nichts, was Erfreuliches ist. Und wir haben da so ein bisschen versucht, dass es nicht die Kinder ängstigt und dass sie dann auch doch vielleicht zum zweiten oder dritten Mal reinschauen. Und ich habe auch schon ganz viele Kinder erlebt jetzt in meiner Praxis, die kommen und sagen, weißt du was, du bist in meinem Kinderbuch. Du kommst so aus dem Ur, aus der Ur heraus. Und dann sagen sie den Spruch irgendwie und total süß und wollen dann mit mir diese Sachen besprechen. Also ich merke dann, okay, es hat die nicht irgendwie dazu verleitet, dass das alles irgendwie so einen negativen Beigeschmack hat. Und da freue ich mich riesig, dass es so irgendwie positiv ankommt. Genau.
Ja, also für alle, die es noch nicht gelesen haben, Hilal und Vitor kommen nämlich aus einer Uhr raus als Hologramm und beraten dann. Und ich wünschte mir, das hätte ich auch.
Ja.
So ja, draufdrücken und was muss ich jetzt machen?
Ja. Also da, ich finde es süß, die ganz Kleinen sagen sogar manchmal Piep und also Hilal und Vitor. Und ich finde es schön, dass die sich das so ein bisschen merken können. Die mittlerweile wachsen ja auch mit digitalen Medien auf, die so Hologramme und sowas. Das sagen den Kindern ja schon was.
Mhm. Darf ich den Spruch kurz vorlesen, den du gerade gemeint hast?
Klar.
Ja, das ist, glaube ich, du meinst wahrscheinlich den, oder? Ein Geheimnis ist doof, das ist sonnenklar. Drum erzähl es weiter, das ist wunderbar. Schützt es vor Ärger, kannst du fragen. Wenn ja, dann darfst du es weitersagen.
Genau, das haben wir. Und wir haben ja eigentlich auch unseren ersten Satz aus dem ersten Buch. Katha, da musst du mir helfen. Du warst ja unsere Lektorin. Ich müsste sonst in meinem Buch schauen.
Ich muss auch nochmal nachgucken. Oder?
Weil ich das, wir hatten das auch auf allen Büchern kleben gehabt, weil wir das so wichtig fanden, dass man sich halt Unterstützung holen kann. Und die ganz, ganz Kleinen fanden das natürlich total lustig. Ich schaue ganz schnell rein, weil mein Gedächtnis. So. Ja. Man schreibt die Bücher, dann vergisst man das, was man geschrieben hat.
Yep. Ja, weil man meistens schon im nächsten steckt.
Genau, also genau.
So geht's mir.
Genau. Und das ist dann, also wenn die sozusagen auf die Uhr klicken.
Ich traue mich und rufe Hilfe herbei auf die Plätze 1, 2, 3.
Genau.
Meinst genau, ne?
Ja. Und das ist halt so was Allgemeines, wo man dann sagt, okay, die Kids können sich halt, es ist ja häufig so, zumindest in der Schule höre ich dann, ich darf doch nicht petzen. Und dann sage ich, okay, was meinst du? Aber hätte ich das gesagt, dann hätte ich Ärger bekommen von der Person und dann hätten die anderen gesagt, du bist eine Petze. Und da ist halt auch nochmal so, wann darf ich mir wirklich Hilfe holen? Und Kindern zu sagen, Bauchgefühl schön und gut, da bin ich immer ein Fan von, aber Kinder brauchen da einfach nochmal eine gewisse Begleitung, dass sie dann auch sagen können, okay, ganz klar, es gibt kein Petzen, Unterstützung, Hilfe holen ist ein Muss und ihr dürft das und das auch natürlich Lehrkräfte da unterstützen und sagen, es gibt vielleicht eine kleine anonyme, keine Ahnung, ne, so eine Rückmeldemöglichkeit in der Klasse, Klassenkonferenzen und. Also ich finde, da gibt's ja so viele Möglichkeiten, dass Kinder sich da irgendwie an ihre, eigentlich, wenn es optimal verläuft, an ihre sichere Person wenden können. Und das sind ja auch zum Teil natürlich Menschen, die einen tagtäglich in der Schule begleiten. Genau.
Wenn du das Thema Petzen ansprichst, da kriege ich echt immer ein bisschen, da werde ich teilweise echt ein bisschen zornig, muss ich gestehen. Weil ich finde, dass, oder mir kommt vor, dass ganz oft in diesem Kindergartenalter, wenn Kinder gerade anfangen, mit den Regeln umgehen zu lernen, die in der Gruppe herrschen, was ist fair, was ist unfair, welche Regeln herrschen, dann streben sie oft so diese Orientierung an und gucken eben nach und fragen nochmal, also der hat jetzt das gemacht und der andere hat das gemacht und der hat Ärger dafür gekriegt und der nicht. Und dann kommen die Erwachsenen und sagen, ja, du musst ja nicht wegen allem petzen. So, und dann fangen wir ja schon an, so eine Kultur von oben herab für die Kinder zu schaffen, dass sie sich nicht an die Erwachsenen wenden können, dass sie sich nicht diese Orientierung suchen können mit, was ist gut, was ist richtig, was ist falsch, was bricht die Regeln, was ist fair. Und wenn wir da schon anfangen mit diesem, ja, jetzt komm doch nicht wegen jedem Pups petzen, und dann, wenn wir ihnen auch austreiben, dann bei anderen Sachen zu kommen. Und da, also das macht mich richtig unrund, wenn ich das höre, du bist so eine Petze und das aus erwachsenen Mündern.
Ja, definitiv. Und man hört es sehr häufig. Also ich finde, das Wort Petzen sollte man insgesamt rausnehmen.
Ja.
Wenn ein Kind vermehrt kommt und bestimmte Sachen berichtet, würde ich einen anderen Umgang damit finden. Ich würde schauen, was ist das Bedürfnis dahinter, wie kann man das anders angehen, was braucht das Kind vielleicht eine gewisse Funktion in der Klasse oder sonst was. Also da sind super viele Möglichkeiten. Ich weiß auch natürlich, dass das System in der Schule, dass die Zeit begrenzt ist, dass sie wirklich zum Teil überfordert sind oder auch im Kindergarten. Aber wir müssen schauen, dass wirklich bei den Kleinen, dass wir das nicht direkt, so wie du es sagst, einbauen. Und das führt ja ganz lange auch erwachsene Menschen, die Unterstützung holen oder sonst was oder etwas, wenn andere Eltern vielleicht untereinander ein bisschen anders sind, auch mal gemein oder fies, auch da kommt mir gleich so ein Gedanke, wenn ich das jetzt erzähle, was macht das denn? Und darf ich das? Und ich merke, das sitzt wirklich ganz tief in uns, je nachdem, wie man mit uns umgegangen ist, auch vielleicht in den frühen Jahren. Genau, ich finde auch jetzt in dem Buch, zum Beispiel Karim denkt ja auch am Anfang, dass er dann, er will ja auch gar nicht petzen. Er wird ja dann Ärger bekommen von diesem Max, der ihm jeden Tag sein Pausenbrot mitnimmt. Nebenbei das Thema Pausenbrot haben wir extra mit eingebaut in unser Buch, weil das Thema Kinder, also Armut, auch in Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Ich habe hier viele, auch Patienten. Ich stelle zum Beispiel gerne auch in unser Wartezimmer auch Obst und diverse Sachen. Und ich merke dann immer, dass ich auch mal Studenten gerne mal was mitnehme. Und ich bin das daher super happy. Oder ich lerne auch Familien kennen, die dann sagen, ich kann die Fahrt zu ihnen vielleicht gar nicht bezahlen. Und das sieht man vielleicht im Alltag gar nicht. Man sieht dann vielleicht nicht, dass auch Menschen oder Kinder ihre Pausenbrote, dass manche Menschen wirklich an ihre Grenzen kommen am Ende des Monats. Und das wollten wir unbedingt auch mit diesem Pausenbrot-Thema einbauen, weil ich jetzt mittlerweile viele Projekte mit begleitet habe an Schulen, wo die Lehrkräfte dann so gewisse Tage Frühstückmöglichkeiten anbieten. Und wenn man sich da wirklich gut einsetzt, vielleicht auch eine Unterstützung, finanzielle Unterstützung bekommt vom Staat. Und das finde ich auch gut, dass man da auch noch mal hinschaut, weil ich finde, das wird sehr schnell kritisiert, das mit Thema mit dem Pausenbrot. Erstens, was hat man im Pausenbrot? Und also in der Pausenbrotbox. Und ja, du hast ja viel zu wenig dabei oder ungesund und so weiter und so fort. Und da war es mir wichtig, dass wir das auch noch mal mit einbauen.
Ja,
Genau.
und das ist auch noch mal eine andere Sicht auf Max. Also nicht, dass sein Verhalten richtig ist, aber er hat ja eigentlich auch ein Geheimnis, oder? Oder und so eine
Genau.
Scham davor, dass er kein Pausenbrot von zu Hause mitbekommt, weil es dort gerade sehr schwierig ist.
Ja.
Und dann zu diesem nicht so guten Weg gegriffen hat, aber er hat sich halt auch nicht getraut, mit jemandem zu sprechen oder das zu offenbaren seiner Lehrerin gegenüber.
Ja, und ich fand dann auch die Lösung einfach gut, dass sozusagen Karim wurde geholfen und Max wurde auch geholfen. Es wurde dann nicht gesagt, hier, du hast jetzt wirklich, du bist einen falschen Weg gegangen, jetzt bestrafen wir dich und jetzt gibt's die große Konsequenz, sondern hier, da passiert was bei dir und ich möchte für dich da sein. Also die Lehrkraft, die dann unterstützend ist. Ist vielleicht so ein bisschen, ich sage mal, dieser Ponyhof-Gedanke, ne? Alles rosa-rot und schön. Aber es wäre natürlich schön, wenn einige Lehrkräfte oder Menschen, die mit Kindern arbeiten, die natürlich dann auch diese Seite sehen, weil wir sind ja schnell am Urteilen und am Bewerten und es steckt ja immer was dahinter, warum manche Kinder was machen. Und da finde ich immer diesen Gedanken, separieren, bestrafen, führt eigentlich zu gar nichts, sondern wir müssen schauen, wie können wir beide unterstützen. Da haben beide ihre Geheimnisse, die sind dann losgeworden. Das, der Scham ist ja auch ein großes Gefühl. Wir haben ganz viele große Gefühle in dem Buch und das wird dann so ein bisschen unterstützt. Also wie gehen wir damit um? Auch mit so Tabuthemen wie ich habe kein oder meine Eltern, meine Familie hat kein Geld, um mir ein Pausenbrot mitzugeben.
Und wenn wir nicht in Kinderbüchern eine Welt zeichnen dürfen, wie wir sie uns wünschen würden, wo denn dann? Oder? Weil da
Richtig.
können wir ja nochmals Visionen mitgeben, oder?
Richtig. Also ich finde, das Thematisieren, viele haben mir dann auch gesagt, als ich das angesprochen habe, boah, das ist schon ein sehr schwieriges Thema, willst du das dann wirklich mit einbauen? Ich habe gesagt, ich finde es wichtig, dass Eltern das auch mal einfach mal so aus einem Kinderbuch vielleicht rauslesen, dass das Thema ist. Und es ist Thema an allen Schulen. Ne? Auch wenn es zum Teil vereinzelt ist und manchmal gibt es auch wirklich Regionen, da ist es ein ganz großes Thema.
Und vielleicht ist es vor allem für uns Erwachsene ein schwieriges Thema, weil wir da so ein Tabu draus machen und Kinder gehen ja immer anders an solche Themen ran. Sondern, oh, meine Stimme heute, sorry, mit Mitgefühl, ne? Also die sagen da, Mensch, der Max, das ist ja krass, das tut mir voll leid, dem muss man doch helfen. So, ja.
Genau.
Und die haben ja nicht im Hinterkopf, was wir da alles noch politisch, gesellschaftlich, was bei uns da alles noch
Genau.
mitschwingt. Für sie ist das einfach, dem muss man helfen. Und deswegen finde ich es
gar kein schwieriges Thema, wenn wir kein schwieriges Thema draus machen. Also es ist natürlich furchtbar, dass es so ist, aber wir können doch einfach drüber reden.
Ja. Als ich das am Anfang so ein bisschen diskutiert habe, dann hat man gesagt, aber in Deutschland muss man doch nicht hungern. Und dann dachte ich mir, okay, da muss man einfach vielleicht in manchen Bereichen arbeiten, um das wirklich mal hautnah zu erleben. Und da kenne ich einige Vereine in Frankfurt, die wirklich tolle Arbeit leisten oder natürlich deutschlandweit. Und sehe das wirklich tagtäglich dann, wenn ich dann in Vereinen bin, dass wir das relativ frühzeitig ansprechen sollten. Und dass Kinder auch ein Gefühl dafür bekommen, auch für andere Kinder. Und wie könnte ich, wenn ich so ein Kind in meiner Klasse habe, wie könnte ich denn da vielleicht drauf eingehen, unterstützen? Was könnten wir machen? Also allein, dass man da so ein Projekt draus macht und sagt, okay, Frühstückssituation, jeder darf sich dann was einpacken, ist ja eigentlich ein schöner Gedanke.
Gibt es bei uns auch jeden Dienstag an der Schule frisches Obst für alle?
Ja, das finde ich toll.
Das ist auch ein Regierungsprojekt, glaube ich. Da schnippeln wir Eltern. Also das ist ja nur, jede Klasse ist alle paar Wochen mal dran und dann müssen zwei Leute morgens ein bisschen schnippeln und dann haben alle frisches Obst und Gemüse und das ist echt ganz cool.
Das finde ich toll. Vor allem finde ich auch, dass einige Kinder dann vielleicht doch mal was probieren, wenn sie so in der Gemeinschaft sind, da ist was Geschnibbeltes und dann kann es sein, dass sie sich dann mal auch mal was nehmen, was sie sich sonst nicht nehmen würden oder was es sonst nicht gibt. Also ich hatte hier eine Studentin, die gesagt hat, sie kann sich Bananen nicht kaufen und wir haben hier immer Bananen und diverse andere Sachen. Und dann habe ich gesagt, nimm dir so viel du möchtest, das ist alles gut. Ne? Und muss man ja auch schauen.
Voll gut.
Genau.
Ja, und dann gibt es aber also noch die Überraschung im Buch, oder? Es gibt eine Überraschungsparty. Da, tatsächlich muss ich sagen, also an und für sich, wenn man so liest, ist es total logisch, aber ich habe es auch noch nicht so verwendet. Und es ist ja, es gibt ja eben auch diese positiven Dinge, die man noch zurückhält, wie zum Beispiel eben ein Geschenk, das man gekauft hat. Da hat sich mein Sohn bisher immer super schwer getan, weil er halt so aufgeregt ist. So, Papa, und ich habe ein Geschenk für dich gekauft. Soll ich dir schon sagen? Ich schätze mal, ihr wollt mich überraschen, oder? Ja, aber will ich es nicht jetzt schon wissen? Man merkt schon, dass da ganz andere Energie dahinter dann bei so einer Überraschung, aber eben es war auch benannt als Geheimnis, also da, weil wir jetzt noch kein anderes Wort dafür verwendet haben, hat auch mein Mann zu seinem Sohn gesagt, so ja, das müssen wir aber noch, das ist unser Geheimnis, bis die Mama dann Geburtstag hat, so.
Genau.
Und finde ich da eine Überraschung tatsächlich, ich mag es immer gern, wenn es ein bisschen trennschärfer ist oder man ein anderes Wort hat, dass man zwei ähnliche Sachen auseinander klamüsern kann. Fand ich also sehr hilfreich tatsächlich, ja.
Also ich finde auch, das Thema Überraschung hat ja so ein festes, also es hat ja immer ein festes Datum und dann ist das ja durch. Mhm. Das kann man ja sonst nicht verwenden, weil einige dann gesagt haben, ja, wie ist das denn, wenn jemand sagt, dann ist es aber unsere Überraschung. Dann meinte ich, wir sagen ja den Kindern, eine Überraschung dauert vielleicht eine Woche, vielleicht zwei und dann, dann wissen die, okay, das kommt jetzt bald und dann hat es ein Ende und fertig. Und es macht uns Spaß, die Vorbereitung. Mhm. Und man weiß, es geht um Party, um Geschenke, um Mamas Autoren-Thema sozusagen, uns zu freuen und so eine gewisse Vorfreude. Und das kann man, glaube ich, ganz gut dann unterscheiden. Wir haben ja auch so ein, am Ende des Buches gibt es ja so ein Pfad, wo die Kinder so ein bisschen reinschauen können, ob das jetzt eine Überraschung ist und ein Geheimnis. Also im Buch direkt wird zwischen zwei Sachen unterschieden, also Geheimnis und Überraschung. In den Arbeitsblättern im Download-Bereich gibt es noch das Thema Privatsphäre. Zum Beispiel, mein Kind flüstert mit einem anderen Kind, dann ist es ja kein Geheimnis, sondern das ist unsere Privatsphäre. Das ist privat. Also ich muss es nicht meiner Mama erzählen, ich muss es nicht meinem Papa erzählen, sondern das ist etwas, was ich in mein Tagebuch schreibe und so weiter und so fort. Das möchte ich nicht, dass es jemand irgendwie mitbekommt. Das ist mein Recht. Ne, Kinderrechte. Wenn Kinder wissen, ich habe Rechte, ich habe eine Stimme, ich darf darauf bestehen, ich darf meine Grenzen aufzeigen, dann können die das auch ganz gut unterscheiden. Und ich finde, Geheimnis, am liebsten ist es mir natürlich, dass wir das Thema Geheimnis komplett so in die negative Bahn sozusagen bringen, dass das Thema Geheimnis wirklich, dass es nur unsichere Menschen als Schutz für sich selbst sozusagen an das Kind weitertragen und manipulieren und sagen, das ist unser Geheimnis, es darf sonst niemand wissen. Weil, ich kann so ein bisschen vielleicht aus der Praxis mal ganz kurz berichten, ich habe Fälle, wo Geschwister untereinander. Das klingt jetzt ein bisschen natürlich für manche Eltern vielleicht so ein bisschen erschreckend, aber ne, der ältere Bruder den jüngeren Bruder mit dem Geheimnis belastet und sagt, das ist unser Geheimnis und du darfst es nicht weitererzählen und da passieren Dinge, Übergriffe und so weiter und so fort und das wird nicht weitererzählt. Und wenn man dann wissen würde, okay, Geheimnis, Klingelingeling, das darf nicht sein, dann würde ich das vielleicht weitertragen. Das Thema ist, ich habe natürlich auch Familien, wo die Kinder es den Eltern weitergeben, dass ihnen etwas unangenehm ist und dann wird vielleicht bagatellisiert. Ja, gut, ne? Ich sage jetzt mal ein Beispiel, Namen Onkel Fritz, der ist doch total lieb. Hast du, vielleicht hast du es falsch verstanden, weil man das auch vielleicht nicht so wahrhaben möchte. Und wir wissen, dass zum Beispiel gerade das Thema sexuelle Übergriffe oder insgesamt, das findet ja im Raum, also im Familienraum oder im nahen Familienumkreis statt. Es ist dieser Gedanke, dass irgendjemand Fremdes im Park irgendwie sexuell übergriffig wird, das ist eher was ganz, ganz Seltenes, auch wenn es von den Medien vielleicht anders dargestellt wird. Das Thema ist, es sind Menschen, die um das Kind herum irgendwie tagtäglich, ne, irgendwie was mit dem Kind zu tun haben. Und da ist es total wichtig, dass die Familien diese Unterscheidung machen, wirklich ganz differenziert, aber dann auch hinhören und handeln, wenn sowas passiert. Und die meisten wissen gar nicht, wenn die Kinder mir etwas berichten, wohin wende ich mich dann? Und es gibt mittlerweile ganz viele auch tolle Hotlines, wo man anrufen kann und sagen kann, das und das und auch anonym. Und wie gehe ich denn damit um? Was kann ich jetzt machen? Was sind die nächsten Schritte? Und da ermutige ich alle Eltern, wenn sowas, wenn ein Kind sowas erzählt, dann ist das nichts Erfundenes. Man sollte da wirklich da sein, hinhören, ernsthaft sagen, ich bin da, ich verstehe das und wir werden uns darum kümmern. Ich werde dich beschützen. Das ist ja auch ein großes Thema, weil die meisten Kinder ja denken, oh Gott, der und der hat gesagt, dann passiert deiner Familie was. Da gibt es ja ganz große zum Beispiel, die drohen ja mit Themen, wo man dann sagt, der hat gesagt, der wird deiner Mama was antun. Und dann traut sich natürlich so ein Kind nicht zu sagen. Und wenn wir diese ganz große, wenn wir die ganz kleine Zahl sehen, hinter der großen Zahl, die eigentlich dastehen so, müsste, diese Dunkelziffer, dann sage ich, wir müssen super häufig aufklären und den Kindern Wissen mitgeben, dass sie irgendwie das zumindest einordnen können und die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, bevor sie dann bei mir in der Praxis sitzen und ich als Traumatherapeutin irgendwie sie behandeln muss. Also präventiv müssen wir mehr aufklären.
Unbedingt, unbedingt, ja. Also gehört in jeden Kindergarten und die Schule dieses Buch, damit da die Menschen, die mit Kindern zu tun haben und hoffentlich sichere Personen auch sein können, dann für die Kinder, damit sie diese Worte kennen und die Kinder diese Worte kennen.
Das stimmt.
Ja. Oh,
Und auch
ja.
pädagogisches Fachpersonal darf sich da nicht irgendwie,
Ja.
ne, wenn sie dann diese Hinweise haben, reagieren, und dass die Kinder wissen, okay, ich habe jetzt was gesagt und daraus kommt jetzt endlich die Unterstützung, die ich brauche. Weil ich habe hier auch einige, ich bin ja auch Supervisorin, ich habe hier einige Menschen, die ich dann auch begleite. Und wenn sie dann Hinweise sehen und nicht reagieren können, weil dann die Teamleitung sagt, ja, aber eigentlich ist das ja nicht unsere Sache, dann ist es schwierig, weil eigentlich sollten ja dann Menschen, wenn man sich anvertraut, auch dann diese Unterstützungsmöglichkeiten anbieten und sofort handeln.
Ja, oder weiter, also wenn es nicht mein, wenn ich mich überfordert fühle und es ist gar nicht mein Aufgabenbereich, dann muss ich doch zumindest dafür sorgen, dass sich jemand kümmert, der das kann, der weiß, was Sache ist. Also das ist ja das
Genau.
Mindeste zu sagen, ich gucke, wo kriegen wir Hilfe. Man kann ja nicht alles selber machen. Also es würde mich wahrscheinlich auch überfordern, aber ich wüsste, dann muss ich eben gucken, wer kann helfen.
Genau, und wenn man aber mit Kindern arbeitet, in der Schule, im Kindergarten, im Hort, sonst wo, dann gibt es ganz klar Wege, Konzepte und die
Genau.
sollte man dann auch einhalten. Und im Schlimmsten wirklich sich anonym beraten lassen. Beim Jugendamt geht auch. Da muss
Genau.
man ja keine Namen nennen. Und das ist ja das Mindeste, was man dann macht, statt dann halt vielleicht andere Kollegen zu vielleicht nicht ernst zu nehmen, zu sagen, ja, ne, aber die Kinder erzählen immer viel, wenn der Tag lang ist, oh, dann wird mir wirklich schlecht.
Den Spruch hasse ich auch ganz arg.
Ja, den hasse ich auch.
Und also würden die uns ständig anlügen wollen.
Oh. Ja, eben, das macht ja auch wenig Sinn. Aber ich arbeite ja recht oft mit der Kinder- und Jugendhilfe hier in Tirol zusammen. Und sie haben schon wirklich mehrfach immer wieder darauf verwiesen, dass wir ja also prinzipiell meldepflichtig sind, aber nicht bei Kindeswohlgefährdung, sondern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Also natürlich, wie sie mir das immer wieder sagen, es geht um den Verdacht. Es geht nicht darum, dass du schon derjenige bist, der das alles abgeklärt hat und der auch die Beweise in der Hand hat oder so. Es geht darum, dass du den Verdacht hast, den begründeten Verdacht, dass es diesem Kind nicht gut geht, dass da die Versorgung nicht stimmt, dass dem Kind was passiert wird. Und dann eben zum Beispiel diesen ersten Schritt zu gehen, dass man sagt, okay, man berät sich, also man berät sich mit der Teamleitung, mit der Supervisorin oder man berät sich mit der Kinder- und Jugendhilfe anonym und sagt mal, das ist das, was ich beobachtet habe, was ich gehört habe, was mir gesagt wurde, wie gehen wir weiter vor. Aber es ist alles besser, als nichts zu tun und zu bagatellisieren und zu sagen, ja, ist nicht meine Aufgabe. Was ja gar nicht stimmt, weil wir ja alle meldepflichtig sind,
richtig,
wenn wir in diesen Bereichen arbeiten. Das heißt, es
richtig
ist immer unsere Aufgabe.
Genau, und das kann man nicht unter den Teppich kehren. Man muss es dokumentieren. Mhm. Es muss in der Akte des Kindes ihr dann irgendwo aufgeführt sein, dass das Kind diese Äußerung gemacht hat. Auch wenn man dann zum Beispiel dann eine Meldung gemacht hat irgendwann mal, dann muss das alles wirklich ganz, ganz detailliert auch aufgeführt sein, damit falls es dazu kommt, dass da nichts passiert, vielleicht irgendwann anders nochmal jemand drauf zugreifen kann und dann beim nächsten Verdacht, dass es aufgegriffen wird, weil da auch das Thema Dokumentation häufig so ein bisschen, ja, das hatten wir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Und dann sage ich, wie, das Kind hat was geäußert und ich habe das nicht aufgeschrieben, das geht nicht. Mhm. Das sind, die Kinder kommen ja schon mit so einer großen Hürde, die sind blockiert, die schämen sich, die haben Angst vor diversen Konsequenzen. Und die äußern sich und dann wird das nicht sozusagen ernst genommen und im Gegenteil vielleicht, ja, zum Teil auch bagatellisiert. Mhm. Und da wünsche ich mir halt ein bisschen mehr, dass wir da auch wirklich aktiv werden, dass wir uns da einsetzen und genau.
Ja, und dann solche Statistiken, wie dass irgendwie Missbrauchsopfer bis zu 7-mal irgendwo haben, was anklingen, anmerken lassen, Kontaktversuche hatten, um auf ihre Situation hinzuweisen, bis sie dann endlich mal so gehört wurden, dass ihnen auch geholfen wird. Das ist viel zu viel.
Ja. Wir kennen das ja auch von ganz vielen, zum Beispiel gerade auf Social Media, dass es Profile gibt, die sich ja erst im Erwachsenenalter dann trauen, dann über ihre Situation berichten und dann auch ganz klare Hinweise schon hatten, es aber keiner bemerkt hat. Und das ist halt auch so das Thema. Ich habe das wissen wir ja auch, dass Kinder irgendwie nicht die Stimme haben, die sie haben sollten, dass wir sie nicht immer so ernst nehmen und dass sie so im Alltag mithuschen. Mhm. Aber dann, wenn es wirklich diese Warnsignale, und die können klein sein, dass wir trotzdem die gut beobachten und dann, ja, wenn schon, wenn es reicht ja schon, wenn man so Projekte macht zum Thema Kinderschutz. Das muss ja gar nicht unser Buch sein, aber es gibt super tolle Vereine, die für Kinderschutz Theaterangebote, Kinderrechtepass entwickelt haben und. Das kann man ja alles einführen. Man schaut dann einfach, okay, welche Kinder reagieren wie und wie viel Informationen haben wir weitergegeben und so weiter und so fort.
Mhm. Perfekt.
Was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf,
ja,
ist auch Geschenke. Ich habe das auf dem Arbeitsblatt nochmal erwähnt. Wir machen das zu Hause eigentlich regelmäßig, dass ich, wenn ich hier Geschenke bekomme, zum Beispiel letztens habe ich hier einen ganz tollen Stift bekommen von einer Patientin, dann gibt es immer so am Abend, erzähle ich dann, ach, wisst ihr was, ich habe heute ein Geschenk bekommen von einer Patientin und das sah so und so aus. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Ist es ein Ritual bei uns am Abendtisch, dass wir über Geschenke sprechen, die andere Menschen machen? Weil über Geschenke kann man natürlich auch wiederum Kinder manipulieren. Ich habe dir was aus dem Urlaub mitgebracht. komm mal mit, ne? Wir reden darüber. Ich habe dir hier Sachen mitgebracht, ich zeig's dir mal. Oder nur du bekommst was von mir, weil du bist ganz besonders für mich. Ich verstehe dich und du verstehst mich. Wir haben doch eine gute Bindung. Und über Geschenke kann man natürlich auch so ein bisschen, gerade beim ganz, ganz Kleinen, ganz viel erreichen. Und daher finde ich das mal ganz gut, wie so ein täglich, einmal die Woche, je nachdem, wie das passt, einfach mal nachzufragen oder auch selbst zu berichten. Also ich mache das gern so, dass ich das vorlebe und die Kinder, die ziehen dann bei uns zumindest immer nach, wenn dann irgendjemand irgendwas geschenkt haben sollte, dann erzählen sie das. Und da schaue ich dann immer, okay, wie ist das? Erwachsene, dürfen die eigentlich Kindern Geschenke machen? Ne? Und vielleicht noch diesen Zusatz, aber sagt es deinen Eltern nicht oder sagt es deiner Mama nicht oder deinem Papa nicht oder sonst was? Oder auch natürlich intern, familienintern, irgendwelche Tanten, Onkels, keine Ahnung, große Cousinen, oder sonst wer. Und da finde ich auch das Thema Geschenke, dass man das so ein bisschen einführt und abfragt, ja, so vorbeugend, da kann man auf jeden Fall ganz gut dann auch eingreifen, wenn man merkt, eine Person ist da ein bisschen interessierter an meinem Kind. Genau.
Ja, ist schon ein guter Punkt, ja.
Ein
Ja,
schweres Thema, ne? Ich bin
ja, es
auch, ich
macht
bin
dann
heute auch so
schon
nah
auch
am
ein
Wasser
bisschen
gebaut. Ich bin schon,
Bauchweh. Ach so.
ich bewundere auch, dass ihr im Alltag ja oft mit solchen Sachen konfrontiert seid, ne? Das ist ganz schön viel. Weil ich merke, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, huch, das macht ganz schön viel mit mir. Und habe das jetzt nochmal auf meiner Agenda, dass ich mit meinen Kindern da auch aktiver drüber rede. Und das finde ich gerade so wichtig, diese Impulse, wie kann ich das im Alltag machen, ohne dass ich sage, jetzt müssen wir mal über was reden. Ne? Also deswegen ist auch dieses Buch da, da kommt automatisch, Kinder kommen ja dann automatisch ins Gespräch und das kommt dann auch manchmal Wochen später, wird da drauf referenziert und da fällt ihnen ein, das ist ein Zusammenhang so, wie wir ja auch. Das finde ich super und auch das mit den Geschenken muss ich auf jeden Fall nochmal mir durch den Kopf gehen lassen. Genau.
Ja, es ist auch so, dass ich als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin dadurch, dass ich dann tagtäglich da hier die Patientengeschichten höre, so ein bisschen auch vorsichtiger mit meinen Kindern bin, das muss ich zugeben. Und dann sagen auch viele Freunde von mir, ja, aber ne, du bist schon so ein bisschen bei dir, sieht die Welt halt nicht mehr so aus, wie die sein sollte.
Wir
Und
sind gebiased.
ja, es ist leider so, muss man dazu sagen. Aber ich finde, man muss so früh wie möglich anfangen, Kinder aufzuklären. Das wissen wir ja auch. Allein schon diese ganzen Themen mit, wie benenne ich bestimmte Körperteile und so weiter und so fort, ne? Und da Wissen mitgeben, kindgerecht. Ich tabuisiere zum Beispiel gar nichts. Ob ich jetzt über die Nase spreche, ob ich über einen Penis spreche, das ist alles für mich so im gleichen Bereich. Dadurch empfinden die Kinder, glaube ich, auch nicht so viel Scham und können dann mit mir über Themen sprechen und offen sein oder offener sein. Und da müssen wir ganz viel, gerade auch im frühen Alter, also gerade im Kindergarten, ich glaube, da müssen wir ganz viel noch ja, Infos anbieten und enttabuisieren und sagen, hier, aufklären, aufklären, aufklären. Wenn Kinder Wissen haben, schützt es sie und dann haben wir schon mal einen Teil. Auch natürlich, obwohl wir wissen, dass es Pädokriminelle draußen gibt, obwohl wir wissen, es gibt manipulative Menschen, die den Kindern schaden können, müssen wir unseren Anteil auf jeden Fall da beitragen.
Ja, und das war auch das, was ich noch gerne sagen wollte, ist, wir haben ja auch diese Möglichkeit, indem wir den Raum einfach offen halten, dass man mit uns über alles reden kann. Und das eben auch, wenn das bei uns war es das Beispiel, dass es Süßigkeiten geschenkt bekommen hat und dann wusste, aber für heute waren es schon. Eigentlich waren schon genug Süßigkeiten, sie aber dann gegessen hat und kam und sagte, ja, ich weiß, ich hatte heute schon zu viele Süßigkeiten, aber ich habe das geschenkt bekommen und habe das dann, also vom Opa geschenkt bekommen und habe das dann noch gegessen. Aber dadurch, dass er wusste, dass wir jetzt darüber reden können und es nicht gleich super viel Ärger gibt, ist er trotzdem gekommen, oder? Also da weiß er, dass es jetzt nicht gleich Ärger gibt. Und ich kann mich an total viele erinnern, die halt immer so die Geheimnisse dann deswegen haben, weil sie ja Ärger kriegen können. Und wir da ja auch schon den Punkt haben, wo wir mit ansetzen können, indem man erstmal so, okay, jetzt erzähl mal, was war denn jetzt da? Und nicht immer gleich so, ah, aber du weißt doch, du darfst nicht. Und weil damit trainieren wir ihnen ja auch wieder ab, dass sie kommen mit Themen, vor denen sie dann selber Angst haben, dass sie Ärger kriegen. Thema kriegen.
Genau.
Ich stolper durch die Wörter.
Da habe ich in meinem Erziehungsratgeber, hatte ich dann auch eine Übung mit reingeschrieben. Das war, habe ich das Bedürfnisohr genannt? Nein, das ist nicht das Bedürfnisohr, sondern das, ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe, aber wir machen das auch in der Praxis. Ich mache es auch zu Hause mit meinen Kindern. Es gibt das Ohr, wo man dann darüber sprechen kann. Egal, was man angestellt hat oder was man gemacht hat, wo man eigentlich Angst hätte, glaube ich, vielleicht Ärger zu bekommen.
Genau.
Und dann wird das sozusagen gesprochen, aber die Person darf nicht drauf reagieren. Also erst, wenn man das Signal gibt, ich möchte das, ich sage jetzt mal das offene Ohr, mir fällt das jetzt nicht mehr ein, was ich im ersten Buch geschrieben habe, schon wieder, ihr merkt das. Dann dürfen die Eltern nicht reagieren. Dann kann man zum Beispiel sagen, Mama, ich habe gerade aus dem Schrank noch hier was geklaut. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Dann gibt's keinen Ärger. Mhm. Man kann natürlich sagen, darf ich dazu was sagen? Und wenn die Person Nein sagt, nein. Und wenn doch, dann kann man natürlich irgendwann mal vielleicht, wenn man sich wieder hinsetzt und irgendwelche Regeln aufsetzt oder sonst was sagen, ja, schaut mal, wenn ihr nochmal irgendwie einen Bedarf habt, irgendwie was zu essen, nochmal zu Nachschlag zu holen. Lass uns nochmal darüber sprechen, dass es irgendwie nicht hier zu so einer Sache wird, die irgendwie, genau, wo ihr denkt, ihr bekommt Ärger oder so. Ne? Das ist halt einfach so. Und ich finde das ganz cool, weil ich letztens, das hatte ich auch mal bei meinen Kindern einfach eingebracht, ich habe denen was erzählt, was passiert ist. Und dann haben die sich natürlich, die haben sich totgelacht. Die haben gesagt, warum erzählst du uns, das ist doch gar nicht so schlimm. Und dann habe ich gesagt, doch, ich fand es total schlimm. Und ich habe irgendwie schon gedacht, dass ihr dann sauer auf mich werdet. Und dann haben die dann gesagt, nein, wir werden doch nicht sauer deswegen. Und es war so ein lustiges Miteinander, weil die dann gemerkt haben, für mich ist es, wäre es schlimm. Also ich dachte, die denken halt, oh Gott, ne, meine Mama, und die Kinder haben ganz locker reagiert, und das war dann so ein, war schon richtig lustig, und da haben die Kinder gemerkt, die können das halt auch, also die können auch jederzeit mit ihren Themen kommen, und obwohl sie vielleicht denken, das ist richtig, richtig groß, weil das ist bei den kleinen Kindern so, die haben so Mini-Mini-Themen, haben aber ganz große Angst, dass sie Ärger bekommen, oder meine Jugendlichen, die dann natürlich sagen, wenn ich das gesagt hätte, ich hatte zum Beispiel einen Fall, da hat das Kind gemerkt, es geht um Grooming, im Internet, und hatte aber Angst, es den Eltern zu sagen, weil sonst das Handy abgenommen werden würde. Mhm. Und sie wollte ja nicht das Handy abgeben. Also hat sie das eine ganze Weile mitgemacht. Und ich musste dann erstmal mit den Eltern hier das besprechen, dass das Handy natürlich nicht abgenommen wird, wenn so ein Fall ist, und dass man darüber sprechen muss, dass die Kinder keinen Ärger bekommen und so weiter und so fort. Weil die haben wirklich große Angst und machen Sachen eine lange Zeit mit, weil sie Angst vor Konsequenzen haben.
Ja, ganz genau. Ja, also wie dieser, ich weiß nicht, was ist es, ein Instagram oder TikTok Trend, diese we listen and we don't judge. Ich finde das eine gute Haltung, einfach erstmal wir hören erstmal zu und eben reagieren nicht gleich und lassen es auch mal kurz sinken und die erste Reaktion mal innerlich verwischen und dann schaut man hin, okay, was können wir jetzt damit machen? So.
Also ich finde es auch gut, auch wenn sie den Trend so manchmal an manchen Stellen komisch benutzt haben.
Ne? Absolut.
Aber der Ansatz ist auf jeden Fall sehr lustig. Nebenbei, den habe ich auch mit Vitor gemacht.
Ah, okay.
Und dann habe ich damit angefangen. Und er hat natürlich zugehört, hat gelacht und gelacht und gelacht. Und ich so, jetzt bist du dran, du musst irgendwas erzählen. Und er sagt, ich weiß gar nicht, ich erzähle dir doch mal so alles offen und ehrlich. Ich so, okay, gut.
Ja. Ich bin auch so, ich erzähle halt immer so viel von mir, dass ich jetzt Geheimnis für mich jetzt gar kein, habe einfach so mein Herz auf der Zunge.
Ja.
Und auch wenn unangenehme Sachen passieren.
Ja. Ja, ist schon gut.
Aber ich finde es wichtig, dass wir dass Eltern einfach die Möglichkeit noch haben, an manche Sachen zu denken, weil wenn sie nicht in diesen Berufen auch stecken, dann vielleicht hören sie diese Themen ja auch gar nicht. Wir hören ja zum Teil oder lesen ja nur diese wirklich extrem Sachen aus den Medien und zum Teil denke ich mir, wir müssen ganz, ganz klein anfangen. Mhm. Wenn ich so in den Alltagsgesprächen die Sachen rausziehe und mir denke, oh, okay, wenn man da das eingesetzt hätte, da diese Information gegeben hätte, ne, präventiv, hätte man dann was erreichen können. Und so hoffe ich, dass natürlich unsere Bücher, eure Bücher, unsere Erziehungsratgeber da irgendwie so Impulse setzen können bei den Eltern, dass sie auch das, was die aus dem Alltag herausnehmen und vielleicht da mit einpacken in Kindergeschichten oder sonst wo, dass das natürlich auch umgesetzt wird im Alltag der Kinder, der Familien. Und ich freue mich, dass ich diese Möglichkeit habe.
Mhm. Ja. Und wir sind dankbar, dass du die Möglichkeit genutzt hast. Und einen ganz, ganz lieben Gruß an die Illustratorin. Es ist wirklich bezaubernd geworden.
Es ist so schön. Mhm. Und Katharina war ja unsere erste Lektorin und hat uns ja sehr, sehr eng begleitet beim ersten Band. Und da sind wir dir auch super dankbar, Katharina.
Dankeschön.
Alles klar. Und jetzt haben wir noch eine Überraschung. Mit einem Datum für unsere Steady-Unterstützerinnen. Die können ein Exemplar vom Geheimniskuddelmuddel gewinnen. Denn, die Infos stehen wieder in unserer Steady-Aussendung und das Gewinnspiel, bis wir dann die Überraschung lüften, läuft dann wieder bis zum nächsten Sonntag vor nach der Aussendung der Folge. Genau. So, und ihr dürft uns euch gerne bei uns dann melden und uns verraten, auf welche Überraschung ihr euch in letzter Zeit ganz doll gefreut habt.
Oh, das ist doch was Schönes.
Sehr gut. Ich sag herzlichen Dank, Hilal, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns heute über so, so, so wichtige Themen wie Kinderschutz, Kinderrechte und Geheimnisse, Überraschungen geredet hast. Also, und ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg mit diesen sehr wichtigen Büchern und deiner Arbeit.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich die Plattform bekomme, darüber zu reden. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute.
Danke, danke. Wunderbar. Bis bald.
Ciao.
Bis dann. Ciao. Tschüss.